Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 15. Februar. Zeit fürs Rabe Info heute mit folgenden Themen. Lastwagenverbot im Gotthard. Konkrete Vorschläge der Alpeninitiative. 20 Jahre Biobaumwolle, ein Wirtschaftszweig im Aufschwung. Und UNO-Jahr der Chemie, eine Wissenschaft will Gas geben. Amik Chayen Makai, Shantite Debi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Vier Berner Gymnasiasten, die in Berlin ein Paar überfallen haben, werden für 12 Wochen vom Schulbetrieb ausgeschlossen. Das hat die Schulkommission des Gymnasium Königslehrbermatt entschieden. Außerdem müssen die Schüler 9 Wochen lang einen gemeinnützigen Einsatz leisten. Vor ihrem Entscheid habe die Kommission die 4 Schüler ausführlich angehört, wie der Konventionspräsident vor den Medien sagte. Die 4 18-Jährigen haben nach Angaben der Berliner Polizei im Stadtteil Prenzlauer Berg ein Paar überfallen. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden. Die Berliner Polizei ermittle wegen schweren gemeinschaftlichen Raubes. Die Tat ereignete sich während der Schulreise der Gymnasiasten. Den freien Berner Ständeratssitz wird entweder SVP-Mann Adrian Amstutz oder SP-Frau Ursula Wies bekommen. Sie treten beide alleine zum 2. Wahlgang am 6. März an. Christa Markwalder von der FDP und Marc Just von der EVP haben auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Amstutz hatte den 1. Wahlgang am Sonntag mit über 136.000 Stimmen für sich entschieden. Ursula Wies kam auf fast 118.000 Stimmen. Wer der beiden das Rennen machen wird, ist schwer vorauszusagen. Es kommt darauf an, welche Parteien wen unterstützen. Die FDP hat bereits angekündigt, keine Wahlempfehlung zu machen. Aus freisinniger Sicht komme die Unterstützung der linken Kandidatur nicht in Frage und Amstutz sei innerhalb der FDP nicht unumstritten, begründete die Partei den Entscheid. Die EVP-Geschäftsführung empfiehlt Stimmfreigabe. Europa soll die Vermögen von früheren Mitgliedern des alten Regimes in Ägypten einfrieren. Wie die französische Wirtschaftsministerin mitteilte, seien in mehreren EU-Ländern entsprechende Anfragen aus Kairo eingegangen. Der EU-Finanzministerrat wolle heute über die Kontenfrage beraten. Wie aus EU-Kreisen verlautete, droht auch dem ehemaligen Minister Mubarak selbst eine Sperrung. Das EU-Mitglied Großbritannien prüft bereits, ob die Konten hochrangiger Vertreter des Mubarak-Regimes eingefroren werden können. Die Regierung in London bestätigte, eine förmliche Anfrage aus Ägypten erhalten zu haben. Die Schweiz sperrte bereits letzten Freitag, unmittelbar nach Bekanntwerden von Mubaraks Rücktritt, allfällige Gelder des ägyptischen Präsidenten. In der iranischen Hauptstadt Teheran wird gegen die Regierung von Mahmoud Ahmadinejad demonstriert. Die Proteste haben ein erstes Todesopfer gefordert. Laut der regierungsnahen Nachrichtenagentur Fars starb ein Mann durch Schüsse, die von Oppositionellen abgegeben worden seien. Derweil sprach die Opposition von Dutzenden Verhafteten in Teheran sowie auch in der Stadt Isfahan. Gestern protestierten im Iran hunderte Menschen trotz Demonstrationsverbot. Gemäß Berichten hatten hunderte Bereitschaftspolizisten in den Straßen Stellung bezogen und die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menschenmenge zu zerstreuen. Der Oppositionsführer Mir Hussein Mousavi berichtete auf seiner Internetseite, Sicherheitskräfte hätten sein Haus abgeriegelt, die Telefonverbindungen von seinem Wohnsitz seien gekappt worden. Auch der iranische Oppositionelle Mehdi Karoubi wurde nach eigenen Angaben unter eine Art Hausarrest gestellt. Im Iran war es nach der umstrittenen Präsidentenwahl vor 2 Jahren zu den größten Demonstrationen seit der iranischen Revolution vor 30 Jahren gekommen. Die Proteste ebbten nach einigen Monaten ab, auch weil die Sicherheitskräfte mit massiver Gewalt und Einschüchterungen gegen die Demonstrationen vorgegangen waren. Der US-Ölkonzern Chevron muss an Ecuador über 8 Milliarden Dollar Schadenersatz bezahlen. Chevron habe im Amazonasgebiet durch die Ölförderung schwere Schäden angerichtet, so ein Richter. Seit Jahren sickerten große Mengen Öl aus einer alten Förderstätte in den Boden. Chevron fühlt sich jedoch nicht zuständig und kündete Widerstand an. Das Urteil sei unrechtmäßig und nicht durchsetzbar, teilte der Konzern mit. Nach Angaben des Wall Street Journals, das Einblick in das noch unveröffentlichte Urteil hatte, soll Chevron sogar mehr als 8,6 Milliarden Dollar zahlen. Außerdem müsste sich der Konzern mit Zeitungsanzeigen bei Ecuador entschuldigen. Passiere dies nicht, innerhalb 2 Wochen habe der Richter gedroht, die Geldstrafe zu verdoppeln. Der Blick aufs Wetter. Heute ziehen immer mehr Wolken auf und es kann bei bis zu 7 Grad einige Regentropfen geben. Von morgen Mittwoch bis am Freitag bleibt es veränderlich. Mit einzelnen Regenschauern und gelegentlichen Sonnenstrahlen wird es im Flachland maximal 9 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Ende 2017 soll der Gotthard-Basistunnel eröffnet werden. Danach steht gleich ein neues Großprojekt im Gotthard an, die Sanierung des Straßentunnels. Die einen fordern eine zweite Röhre für Autos und Lastwagen. Andere sehen darin eine Chance, den motorisierten Verkehr durch den Gotthard zu bändigen. Die Alpeninitiative hat heute ihre Vorstellungen für eine Sanierung und vor allem auch für eine Zeit nach der Gotthard-Straßentunnelsanierung vorgestellt. Details im Bericht von Michael Spahr.
Bis 2025 soll der Gotthardstraßentunnel spätestens saniert sein. Um das Jahr 2020, also etwa zum 40. Geburtstag des Tunnels, soll diese Sanierung angegangen werden. Also wenn der neue Basistunnel schon in Betrieb ist. Denn die Sanierung bedingt eine zeitweilige Totalsperrung des Tunnels. Folglich sollen die beiden Eisenbahntunnel dazu dienen, eine Rola, also eine rollende Landstraße, als Ersatz anzubieten. Der Straßenverkehr soll temporär auf die Schiene verlagert werden, soweit er nicht auf andere Straßen umgeleitet werden kann. Die Alpeninitiative schlägt vor, den Privatverkehr auf Züge durch den alten Eisenbahntunnel zu verladen. Lastwagen sollen durch den neuen Basistunnel gefahren werden. Alf Arnold, Geschäftsführer der Alpeninitiative, sieht dies nun als Chance, auch nach der Sanierung auf eine stärkere Nutzung der Schiene für den Gütertransport zu setzen.
Nach der Sanierung möchten wir diese Kurzrolle für Lastwagen aufrechterhalten. Und gleichzeitig im Gotthard-Straßentunnel ein Lkw-Fahrverbot erlassen. Diese Konzeption hat mehrere Vorteile. Die wesentlichen, wenn wir davon ausgehen können, dass später im Straßentunnel keine Lastwagen mehr fahren, dann kann man die ganze Sanierung vereinfachen. Und sie wird dann auch billiger und schneller vollzogen sein.
Die Schließungszeit zu verkürzen ist sehr verlockend. Immerhin gibt es Szenarien, die eine Totalschließung des Gotthardstraßentunnels von 2,5 Jahren vorsehen. Allerdings bleibt das Problem bestehen, dass auch mit dem zweiten Eisenbahntunnel nicht der gesamte Verkehr auf die Schiene verlagert werden kann. Das sieht auch Alf Arnold von der Alpeninitiative.
Die Kapazitäten für den Verlad im Basistunnel sind nicht so hoch, dass man sämtliche Lastwagen verladen könnte, die heute verladen werden. Das heißt, die Kapazität reicht gerade etwa für die Hälfte und das ist das Verlagerungsziel, welches das Volk bzw. das Parlament definiert hat. Und um dies zu erreichen, also diese Reduktion von heute am Gotthard etwa 1 Million auf die Hälfte davon, müsste ein Reservationssystem oder eine Alpentransitbörse eingeführt werden, die man dann gleichzeitig natürlich auch gerade für die anderen Alpenpässe einführen würde. Und damit würde man endlich das Verlagerungsziel erreichen.
An einer Alpentransitbörse würden die Kapazitäten für den Alpentransit von Lastwagen gehandelt. Bei großer Nachfrage würde der Transit teurer, bei kleiner Nachfrage billiger. Seit Mitte der 90er Jahre, als eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung der gleichnamigen Volksinitiative zugestimmt hat, setzt sich die Alpeninitiative für den Schutz der Alpen ein. Bis jetzt hat sie erfolgreich verhindert, dass eine zweite Röhre für den Straßenverkehr durch den Gotthard gebaut werden kann. Trotzdem wird diese zweite Röhre auch als Entlastung während der Sanierung immer wieder von bürgerlichen Politikern gefordert. Für Alf Arnold wäre dies die denkbar schlechteste Lösung.
Also wird immer wieder gesagt, man wolle die Sicherheit verbessern. Natürlich, wenn man durch zwei Röhren fährt nach der Sanierung, dann hat man eine gewisse Verbesserung. Aber das große Problem ist nicht weg. Nämlich das große Problem, das sind die Lastwagen und das Risiko, dass ein Lastwagen oder zwei oder sogar drei in Brand geraten. Und das hätte verheerende Auswirkungen, wie wir ja wissen, aus der Vergangenheit. Und dieses Risiko können wir nur eliminieren mit einem Lkw-Fahrverbot. Und wenn wir die Lastwagen mal draußen haben, dann brauchen wir eigentlich keine zweite Röhre, dann ist dieser Tunnel so sicher wie jede andere Straße.
Diese Woche wird sich die Verkehrskommission des Ständerats mit der Gotthard-Straßentunnelsanierung beschäftigen. In 3 Monaten wird im Kanton Uri über eine allfällige zweite Tunnelröhre abgestimmt.
95,6. Rabe Info.
Vor 20 Jahren wurde in der Schweiz das erste Bio-Baumwoll-Shirt verkauft. Es war weltweit das erste zertifizierte Bio-Shirt. Verkauft hat es die Entwicklungshilfeorganisation Helvetas. Am Wochenende wurde sie für ihren Einsatz für Bio-Baumwolle mit dem Prix Nature Suisse Canto ausgezeichnet. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Schon bevor Helvetas das erste T-Shirt aus Bio-Baumwolle in den Verkauf brachte, hat sich die Entwicklungsorganisation in Projekten für biologische Landwirtschaft eingesetzt. Allerdings, zwischen dem Verkauf des ersten Bio-Baumwoll-Shirts und dem ersten Bio-Baumwoll-Projekt lagen noch ein paar Jahre dazwischen, erklärt Tobias Meyer von Helvetas.
Wir haben nie an den Markt eigentlich gedacht, bis Ende 90er Jahre. Aber wir haben die Bauern motiviert, möglichst wenig Pestizide zu brauchen, möglichst wenig Dünger zu brauchen, um sich nicht zu verschulden und um die Natur zu schützen. Und Tiere zu halten, um Naturdünger zu halten und Gründüngung zu machen, dass man Pflanzen zwischen den Baumwollpflanzen ansiedelt, um die Bodenerosion zu verhindern. Da haben wir dann festgestellt, ja, wenn wir das konsequent weiterdenken, dann sind wir eigentlich bei der Biolandbau. Und wenn wir da sogar noch einen Markt dazu finden, der bereit wäre, einen Aufpreis zu bezahlen, dann wäre das dann ja wirklich eine gute Sache.
Ende der 90er Jahre hat Helvetas dann die ersten erfolgreichen Biobaumwollprojekte in Westafrika gestartet. Mittlerweile gibt es Helvetas Biobaumwollprojekte in Mali, Burkina Faso, Kirgisistan, in Benin und in Tadschikistan. Gesamthaft produzieren etwa 15.000 Bauernfamilien für Helvetas. Bei ihren Baumwollprojekten gehe es um Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir wollen Sie beraten in der Umstellung auf biologischen Landbau. Wir wollen Forschung betreiben, um größere Erträge zu erzielen. Und wir wollen auch helfen bei der Zertifizierung und auch beim Marktzugang. Meine Rolle zum Beispiel bei Helvetas ist, dass ich suchen sollte, den Markt zu finden, im Norden Akteure zu finden, die bereit sind, die Baumwolle von unseren Projektpartnern im Süden zu beziehen.
Vergangenen Herbst wurden weltweit 250.000 Tonnen Biobaumwolle geerntet. Der Anteil aus Helvetas-Projekten liegt bei 1.200 Tonnen. Beim Anbau von Biobaumwolle achte man vor allem darauf, dass keine Pestizide eingesetzt werden. Denn 1/4 aller Pestizide werden auf Baumwollfeldern versprüht und das, obwohl diese nur 2% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche ausmachen. Biobaumwolle wächst auf Feldern, die natürlich gepflegt werden, so Tobias Meyer.
Dann müssen Fruchtfolgen gemacht werden. Also man darf nicht jedes Jahr Baumwolle anpflanzen, man muss auch andere Produkte anpflanzen. Natürlich muss das alles zertifiziert werden, muss das kontrolliert werden, also sowohl der faire Handel-Aspekt als auch der Bio-Aspekt. Das heißt, in einem Kontext, wir sprechen Also müssen wir ein System aufbauen, einerseits Alphabetisierungskurse und dann Leute ausbilden, die dann auch diese Buchführungen machen können, dass auch das nachgewiesen werden kann, dass das wirklich aus biologischem Anbau ist.
Der weltweite Marktanteil von Biobaumwolle beträgt 1%. Die Schweiz übernimmt eine Spitzenrolle. Auf dem Schweizer Markt stammen bereits 7% der verarbeitenden Baumwolle aus Bioproduktion. Die Supermarktkette Coop gehört weltweit zu den 4 größten Abnehmern von Biobaumwolle. Aber auch internationale Marken wie C&A oder H&M würden aufholen. Der Anbau von Biobaumwolle habe positive Auswirkungen auf die Bauernfamilien und deshalb arbeite Helvetas mit Nachdruck daran, den Anteil der Biobaumwolle zu steigern.
Je mehr Konsumenten, je mehr Firmen Biobaumwolle anbieten und nachfragen, desto mehr Kleinbäuerinnen in den Entwicklungsländern kann geholfen werden. Und dementsprechend ist dieser Prix Nature Swisscanto, den wir erhalten haben, eine Aufforderung an uns, da weiterzugehen in dieser Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit.
Sagt Tobias Meyer von der Entwicklungsorganisation Helvetas. Details zu deren Baumwollprojekten gibt's online bei helvetas.ch.
95,6. Rabe Info.
2011 ist das UNO-Jahr der Chemie. Unter dem Motto «Chemie, unser Leben, unsere Zukunft» wurde es heute in Bern feierlich eröffnet. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Forschung und der Industrie wollen während dem ganzen Jahr mit unterschiedlichen Veranstaltungen die Chemie einem breiten Publikum näher bringen. Zudem wird in der Schweiz eine Sonderbriefmarke zum Internationalen Jahr der Chemie herausgegeben. Michael Spahr hat sich mit dem Berner Chemieprofessor Jörg Hulliger über Sinn und Zweck eines Jahres der Chemie unterhalten.
Chemiekatastrophen, überteuerte Chemie in der Medizin oder chemische Kriegsführung. Obwohl Chemie zum Alltag, zum Leben schlechthin gehört, werden mit dem Begriff Chemie oft eher negative Assoziationen hervorgerufen. Befindet sich die Wissenschaft der Chemie in einer Imagekrise und braucht sie deshalb ein offizielles UNO-Jahr in ihrem Namen?
Also eigentlich ist das gar nicht mehr so nötig. Wir können von großem Glück reden, dass die schlimmen Unfälle schon einige Jahre zurück sind und dass die Industrie ihre Verantwortung in sehr ernstem Sinne wahrgenommen hat und dass eigentlich in der Bevölkerung das Image der Chemie sehr gut gewachsen ist. Das können wir auch an den Studierendenzahlen sehen. Aber dennoch, ich meine, es tut jedem Fach und jedem Bereich gut, wenn er positiv wahrgenommen wird. Und die Chemie ist ja nicht die einzige, sagen wir, Wissenschaft oder Technik, die irgendwann mal ein Problem haben kann. Auch Banken können ganz große Probleme haben. Und es gibt auch eine biologische Kriegsführung, obwohl sie eigentlich verboten ist.
Das sagt Jörg Hulliger, Professor an der Universität Bern. Er selber forscht an der Schnittstelle von Chemie und Physik, wo die Forschenden unter anderem künstliche Materialien entwickeln, die nützliche physikalische Eigenschaften haben, zum Beispiel Kristalle, die für Laser oder als widerstandslose Leiter benutzt werden können. Im UNO-Jahr der Chemie soll besonders der Nutzen der Forschung im Bereich neuer Umwelttechniken hervorgehoben werden.
In der Chemie gibt es laufend neue Themen, wie zum Beispiel das Mining in den Ressourcen. Wir werfen leider sehr viel weg und in diesem weggeworfenen Material sind sehr wertvolle Elemente drin, die man wieder zurückgewinnen kann, auch wenn der Teil da drin relativ gering ist. Und es gibt zunehmend eine Chemie, die sich mit dem beschäftigt. Dann das ganze Thema Wasser, Wasseraufarbeitung ist weltweit unglaublich wichtig und überall da kann sich Chemie sehr, sehr nützlich einbringen, vor allem auch in armen Ländern.
Die Chemie ist eine Wissenschaft, deren Erkenntnisse schnell in der Industrie kommerziell verwertet werden können. In der Schweiz ist die Pharmaindustrie, insbesondere die großen Konzerne in Basel, sehr wichtig, aber auch sehr mächtig. Die Industrie steckt viel Geld in die Forschung. Für den Berner Chemieprofessor Jörg Hulliger sollte der Einfluss der Industrie auf die Forschung, die in Bern betrieben wird, nicht überschätzt werden.
Die Pharmaindustrie macht heute sehr viel selber, weil sie da auch den Patentschutz natürlich haben möchte. und sie ist sehr international verlinkt. Das heißt, die schauen nicht so sehr auf uns, obwohl sie natürlich unsere sehr guten Absolventen sehr gerne einstellen und mit uns auch Zusammenarbeit pflegen. Aber für uns übrige Chemiker besteht überhaupt kein Problem, einen Themenbereich zu finden, um sinnvoll zu arbeiten. Der ganze Umweltbereich ist sehr stark chemielastig, der ganze Materialienbereich. Sie nehmen irgendein Hemd, einen Faden, der ist chemisch vergütet. Sie nehmen irgendeine Oberfläche von einer Uhr, von einem Schmuck, das ist alles chemisch vergütet. Wir haben ein unglaublich breites Feld, wo wir tätig sein können. Wir sind also überhaupt nicht abhängig von Basel, obwohl Basel immer noch ein wichtiger Arbeitgeber ist.
Auch die Universität Bern beteiligt sich an verschiedenen Veranstaltungen, die während dem ganzen Jahr im Rahmen des UNO-Jahres der Chemie in der ganzen Schweiz stattfinden.
Alle Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite chemistry2011.ch. Mehr zu Chemie in Bern gibt es morgen im Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, 15. Februar. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt es als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.